Radio Dreieckland Morgenradio. Am Telefon begrüße ich jetzt Tobias Pflüger. Guten Morgen, Tobias Pflüger.
Guten Morgen.
Du hörst mich gut, das freut mich. Tobias Pflüger ist Mitglied des Europaparlamentes. In der vergangenen Woche tagte der Auswärtige Ausschuss und fasste einige Resolutionen. Am 7. Juni wird es Europaparlamentswahlen geben. Im Auswärtigen Ausschuss wurde ein weiterer Meilenstein, so könnte man vielleicht sagen, innerhalb der Militarisierung der EU gelegt. Auswärtiger Ausschuss insgesamt wurden Berichte angenommen, sagen wir es mal so, Tobias Pflüger, die der Abgeordnete Wogau hier aus der Region des Dreiecklandes verfasst hat. Herr Wogau wird nicht mehr kandidieren zur nächsten Parlament. Und in diesen wird eine Militarisierung der EU insofern das Wort geredet, dass Truppen für Auslandseinsätze aufgestellt werden sollen und auch die militärische Rüstungszusammenarbeit verbessert werden soll. Kann man das so befassen, diesen Beschluss, Tobias Pflüger, aus deiner Sicht?
Ja, also von Wogau hat einen Bericht vorgelegt, der ist ja der Obermilitärlobbyist des Parlaments und Vorsitzender des Unterausschusses Sicherheit und Verteidigung. Und er hat einen Bericht vorgelegt, in dem so eine richtig breite Palette drin ist, was als nächstes in diesem EU-Militärbereich gemacht werden soll. Es geht darum, dass er will, dass die Truppen der Europäischen Union besser verfügbar sind, bessere Waffen kriegen und dass die Strukturen, die es bisher gibt, also Europäische Rüstungsagentur und der Ausbau des Rüstungsmarktes vorangetrieben werden. Und das ganze Ding liest sich praktisch wie so ein Wunschkatalog, wie denn das bitte weiterlaufen soll mit der Militarisierung der EU. Das Problem an diesem Wunschkatalog ist, der ist einerseits gefährlich, andererseits leider realistisch, weil es tatsächlich den Planungen entspricht, wie das auch der EU-Rat, also die Regierung und die Kommission betreiben. In diesem Bericht selber ist interessant, dass zum ersten Mal, er selber schreibt, ein Tabu gebrochen wird, nämlich, dass man europäische Interessen definiert, die man militärisch durchsetzen will. Und da bringt er dann, das geht um den Schutz der Außengrenzen, um Schutz der kritischer Infrastruktur. Da geht es um Sicherheit der Energieversorgung und der Seewege und der Schutz der Weltraumressourcen. Und das ist eigentlich ziemlich Klartext, was da in diesem Bericht drinsteht.
Herr von Wogau hatte in seinem Bericht auch keine Bindung der EU an Völkerrechtsnormen wie zum Beispiel die UN und den Sicherheitsratbeschlüsse auch drin gehabt. Sehe ich das richtig?
Das war so, dass ein Antrag, der von der Kollegin Angelika Beer gestellt war, von den Grünen, wo es um parlamentarische Kontrolle ging, und um Bindung an das Völkerrecht von Wogau bei der Stimmliste eine Empfehlung gemacht hat, dass man dagegen stimmen soll. Wir haben es dann hingekriegt, gemeinsam mit Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen als Linke, dass wir in den Bericht reingestimmt haben, dass die Grundlage für sämtliches Agieren der Europäischen Union das Völkerrecht sein soll. Im Grunde genommen eine Selbstverständlichkeit, aber das musste zuerst mal in den Bericht reingestimmt werden, weil von Wogau das Völkerrecht nicht als Grundlage anerkennen wollte. Das muss man sich mal vorstellen.
Und Herr Wogau wollte, glaube ich, auch die umstrittene Raketenstationierung in Tschechien und in Polen auch positiv vermerkt wird.
Genau. Und zwar muss man ja wissen, dass es nicht nur ein Raketensystem der USA geplant ist, man wird ja sehen, was der neue Präsident macht, sondern ein Äquivalent der NATO, weil man praktisch von NATO-Seite aus das ergänzen will, dieses Raketensystem der USA. Und von Wogau hatte in seinem Bericht drin einen Positivbezug zu diesem Raketensystem. Und auch da ist es gelungen, gemeinsam mit Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen, dass wir rausstimmen konnten, diesen Positivbezug, weil darauf hingewiesen wurde, es könnte ja vielleicht sein, dass die neue US-Administration dieses Projekt fallen lässt. Und zwar nicht aus politischen oder militärischen Gründen, sondern offensichtlich aus finanziellen Gründen. Da steht es offensichtlich quasi zur Prüfung an, ob man das weiterhin so betreiben will. Aber er wollte es weiter betreiben von Wogau und in diesem Bericht positiv benennen. Das haben wir hingekriegt, das rauszustimmen.
Jetzt ist dieser Bericht in dieser veränderten Form mit deutlichem Mehr in diesem außenpolitischen Ausschuss abgestimmt worden. Ich glaube, nur die Linksfraktion oder wie nennt ihr euch die?
GUE-NCL, also die Linksfraktion. Interessant ist, dass diesmal bei der Abstimmung deutlich mehr dagegen gestimmt haben. Normalerweise ist es so, dass man praktisch die Parteien des militärisch-industriellen Komplexes haben auf der einen Seite, diese ganze Entwicklung für richtig erachten. Das sind praktisch alle anderen Fraktionen und uns als Linksfraktion auf der anderen Seite. Das war diesmal anders, weil der Bericht einfach zu deutlich war. Mhm. Und dadurch gab es auch relativ viele Gegenstimmen von den anderen Fraktionen. Selbst praktisch das Einknicken bei diesen zwei Punkten, Raketensystem und Völkerrecht, hat ihm da nicht mehr geholfen. Und dann waren am Ende quasi 57 für diesen Bericht und 11 dagegen. Das ist für Abstimmung im Auswärtigen Ausschuss ziemlich schlecht, weil normalerweise gehen die Berichte mit einer ziemlich Einigkeit durch. Wir haben entschieden, ein Minderheitenvotum einzubringen. Das ist eine Möglichkeit, dass wenn man mit einem Bericht völlig nicht übereinstimmt, dass man dann praktisch deutlich macht, welche Punkte man für völlig falsch hält in diesem Bericht. Und dann hat man 200 Zeichen zur Verfügung, um das praktisch als Teil des Berichtes veröffentlichen zu lassen.
Ihr habt auch ein weiteres Minderheitenvotum gegen einen weiteren Bericht, der noch schlechter abgestimmt worden ist, in diesem Ausschuss vorgebracht. Das ist die Frage des französischen Konservativen von Ari Vatanen, das sich zum Thema hatte, die EU-Militärpolitik in konkreter Gestalt, Zusammenarbeit EU und NATO. Was stand denn da drin und was führte dazu, dass es noch knapper wurde?
Der Bericht Vatanen hat ausführlich beschrieben, wie die Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO ausgebaut werden soll. Also zum Beispiel ein ständiges Kooperationsgremium und bei den militärischen Aktionen wollte man praktisch eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit. Da ist ganz interessant, dass das war so ein Katalog, wie das in Zukunft immer enger sein soll, sodass kaum ein Blatt zwischen EU und NATO geht. Und da hat Vatanen offensichtlich in seinem Bericht überzogen, so dass praktisch sämtliche anderen Fraktionen sich entweder enthalten haben oder dagegen gestimmt haben. 37 dafür, 11 dagegen, 17 Enthaltungen ist was, das gibt's sonst kaum. Und auch da haben wir ein Minderheitenvotum eingebracht, wo wir halt darauf hingewiesen haben, dass wir wollen, dass die Europäische Union ein ziviler Akteur ist und dass die NATO ein Kriegsführungsbündnis ist und haben unter anderem die Auflösung der NATO in diesem Minderheitenvotum gefordert, was ja, glaube ich, auch ein klares Zeichen Richtung Proteste gegen die NATO ist, die ja ihren 60. Jahrestag in Straßburg, Baden-Baden und Kehl feiern will. Und das war dann ganz nützlich, dass man quasi in diesem Minderheitenvotum da sehr deutlich zeigen konnte, dass man diese Proteste unterstützt.
Wir haben jetzt geredet über Abstimmungen im Auswärtigen Ausschuss. Wenn man den EU-Lissabon-Vertrag anschaut, ist ja die Militärpolitik gar kein Gegenstand, der im Prinzip der Beschlussfassung des Parlaments unterliegt, oder?
Das ist so, dass wir im Auswärtigen Ausschuss regelmäßig über diese Militärpolitik abstimmen und auch diskutieren und zum Beispiel über die Militäreinsätze, die verschiedenen EU-Missionen diskutieren. Die Entscheidung darüber trifft aber der Rat, also die Regierung. Mhm. Und das ist natürlich ein zentrales Problem, weil dann ist natürlich eine parlamentarische Kontrolle zum Beispiel gar nicht möglich, wenn die Entscheidung bei den EU-Regierungen liegt. Beim Lissabon-Vertrag würde sich, wenn er angenommen würde, Wesentliches ändern, weil dann eine Teilzuständigkeit der Europäischen Union gegeben ist. Dann darf nämlich zum Beispiel der Haushalt der Europäischen Union für Militäreinsätze der EU genutzt werden. Das ist bisher verboten. Bisher darf das nur quasi für Ziviles genutzt werden, wobei sie das sehr breit auslegen. Da wird zum Beispiel die Polizeieinsätze und Einsatz von Polizei auch darüber finanziert, weil man das ja offiziell als zivil bezeichnet. Aber ansonsten ist es so, dass quasi für EU-Militäreinsätze darf der Haushalt bisher nicht benutzt werden, der EU. Das wäre mit dem Lissabon-Vertrag anders. Da gibt es den sogenannten Anschubfonds, wo dann konkret praktisch Gelder des EU-Haushaltes für EU-Militärmissionen genutzt werden können. Und das heißt tatsächlich, dass wenn der Lissabon-Vertrag käme, wäre in diesem Militärbereich substanziell was anders als vorher im Bereich der Europäischen Union. Ist einer der wesentlichen Gründe, warum man nach wie vor dafür kämpfen muss, dass es den Lissabon-Vertrag nicht gibt und dass die Iren, dass das irische Nein akzeptiert wird. Jetzt will man da ja nochmal abstimmen lassen und dann muss man gucken, dass es nochmal ein Nein wird.
Wenn die EU zunehmend auf Auslandseinsätze geht und Militärs dort schickt in enger Kooperation mit der NATO, ist die Frage erlaubt oder die Frage habt ihr auch erörtert in der letzten Woche im Unterausschuss, wie ist denn eigentlich mit dem Recht und der Pflicht zur Kriegsdienstverweigerung in der EU aussieht. Was hat es denn da für Ergebnisse gegeben? Ihr hattet da, glaube ich, ganz kompetente Leute, Andreas Speck von War Resistance International oder Professor Galtung waren im Unterausschuss SEDE, nennt er sich, glaube ich, abgekürzt, bei euch im Parlament zu Gast.
Genau, wir konnten durchsetzen eine Anhörung zu Kriegsdienstverweigerung in Europa. Das war ein Kampf über 2 Jahre, bis das quasi akzeptiert wurde, dass es ein Thema ist. Hilfreich dabei war unter anderem das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zum Major Florian Pfaff, der ja die deutsche Kriegsbeteiligung am Irakkrieg verweigert hat. Und so konnte ich das dann im Vorstand des Unterausschusses Sicherheitsverteidigung durchsetzen, dass man diese Anhörung hat. Johann Galtung hat zu Beginn der Anhörung sehr eindringlich darauf hingewiesen, dass es eigentlich falsch ist zu sagen, es gäbe ein nicht nur ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung, sondern er sagt, eigentlich müssen die Regierungen erklären, warum sie der Meinung sind, dass sie Befehl geben dürfen zu töten. Und er sagt, er sieht aufgrund der Gesamtkonstellation, dass die Truppen weltweit immer weiter entsandt werden, auch durch die Europäische Union, sieht er eine Pflicht zur Kriegsdienstverweigerung. Von Wogau war völlig provoziert durch diese Aussage, die allerdings natürlich völlig zutreffend ist. Und ich habe mich von Galtung ausdrücklich dann angeschlossen. Und von Wogau meinte, Galtung hätte quasi die Entwicklung seit 1989 nicht richtig mitbekommen, was natürlich Galtung deutlich zurückgewiesen hat und gesagt hat, genau deshalb ist es so, dass es diese Pflicht zur Kriegsdienstverweigerung gibt. Und Andreas Speck hat dann beschrieben, dass in den 27 EU-Mitgliedstaaten es bisher so ist, dass in 24 Berufssoldaten, die in der Armee sind, bisher kein Recht auf Kriegsdienstverweigerung haben. Das heißt, praktisch läuft ein Einsatz und ein Soldat will nicht mehr, hat er in 24 EU-Mitgliedstaaten derzeit kein Recht, dann zu verweigern. Und es gibt keine EU-weite Regelung. Und da findet heftige Repression statt. Zum Beispiel ist so, dass Deutschland gerügt wurde. Es ist eine Doppelbestrafung von totalen Kriegsdienstverweigerern. Und es ist so, dass die UN-Kommission für Menschenrechte damals Grundstandards festgelegt hat, wie Kriegsdienstverweigerung in Ländern umgesetzt werden muss. Und die sind in keinem einzigen der EU-Länder, werden diese Standards der UN erreicht. Aber gleichzeitig schickt man immer weiter, immer mehr Soldaten in alle Welt. Und interessant bei dieser Anhörung war, dass dann doch die Kollegen zugeben mussten, dass das eine Fragestellung ist, die ziemlich ernst ist. Allerdings meinte ein CDU-Kollege, Christoph Konrad, es sei die neue Masche der Friedensbewegung jetzt quasi diese Kriegsdienstverweigerung zu thematisieren, weil es würde ja nur darum gehen, die Moral und die Einsatzfähigkeit der Truppen der Europäischen Union kaputt zu machen. Ich habe ihm dann gesagt, wenn das der Nebeneffekt ist, ganz positiv. Aber es ist einfach eine sehr ernste und seriöse Frage, dass Soldaten, die verweigern wollen, einfach ein Recht haben müssen, das tatsächlich auch zu tun. Und Galtung sagt richtigerweise nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht.
Da muss man nochmal dazu sagen, also dieses Datum ist ja, am Anfang hast du es gesagt, 24 EU-Staaten von 27 kennen es nicht, sondern nur die Niederlande, Deutschland, Großbritannien gesteht zumindest tendenziell zu, dass Berufssoldaten verweigern können aus Gewissensgründen. Und davon sagt die Resolution der Menschenrechtskommission, dass im Militärdienst stehende Personen dazu gelangen können, diesen Dienst aus Gewissensgründen zu verweigern, sei selbstverständlich.
Ja.
Das ist so ungefähr die Quintessenz. Tobias, unsere Sendezeit schon wieder knapp am Ende. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Ihr habt, glaube ich, dazu eine Broschüre gemacht, wenn ich das richtig sehe. Wer sich da ein bisschen mehr beschäftigen will, wo kann er die denn bekommen?
Dies ist bestellbar, die Broschüre zu Kriegsdienstverweigerung in Europa in meinem Regionalbüro, Hechinger Straße 203 in Tübingen, oder einfach zum Download. Da ist praktisch ein Überblick drin, wie ist die Situation in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten, wie sieht es da jeweils aus, weil da offensichtlich ja heftiger Bedarf da ist. Also einfach entweder eine E-Mail an mein Büro schicken oder das per Post bestellen.
Genau, also Tobias Flöger wäre die E-Mail-Adresse mail@tobias-flüger.de, die Mailadresse. Und ich glaube, wir stellen es dann auch noch bei uns auf die Webseite, weil die Webadresse ist dann doch ein bisschen länger und da kann man sich leicht vertippen. Tobias Flüger, ich bedanke mich für dieses Interview heute am frühen Morgen im Morgenradio bei Radio 3. Dann wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wo bist du denn gerade? In Brüssel?
In Brüssel, genau.
In Brüssel. Okay, einen schönen Tag in Brüssel. Ist das Wetter dort gewesen ein bisschen besser?
Nee, es ist noch kälter.
Noch kälter, okay. Also, schöne Grüße nach Brüssel. Und ja. Schönen Tag noch.
Danke, ja.